Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, sagt Andreas Peter am Mikrofon. Wir beginnen diese Sendung mit einer Werbeansage, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an die Winkelmann Apotheken und Winkelmann Pflegedienste, die uns damit unterstützen. Die Winkelmann Gruppe ist im nördlichen Sachsen-Anhalt zwischen Stendal und Magdeburg zu Hause und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Die jeweiligen Adressen der Apotheken und Pflegedienste finden Sie unter winkelmann-gruppe.de, wobei Winkelmann mit CK geschrieben wird. Und dort gibt es auch einen Online-Shop für Arzneimittel, der noch am selben Tag liefert, wenn Sie vor 10 Uhr morgens bestellen. winkelmann-gruppe.de, das ist die Adresse unseres heutigen Sponsors. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell, dem redaktionellen Teil. Wir wollen uns heute mit dem österreichischen Erziehungswissenschaftler und Lehrer Dr. Erwin Rigo unter anderem über die Grundsatzfragen austauschen: Wozu noch Bildung und darf der Staat in die frühkindliche Sexualerziehung eingreifen? Wir lassen uns vom früheren stellvertretenden nordrhein-westfälischen FDP-Landtagspräsidenten Gerhard Papke das Dreikönigstreffen seiner Partei, die knapp ausgegangene Mitgliederbefragung und andere, die deutschen Liberalen betreffende Ereignisse einordnen. Wir unterhalten uns mit dem Pressesprecher der bundesdeutschen nationalen Anti-EEG-Bewegung Stromverbraucherschutz, Professor Dr. Hans-Günther Appel, über die These: Killt der Solarwahn die Landwirtschaft, die, wie Sie vermutlich wissen, für heute in Deutschland zu einem Generalstreik aufgerufen hat. Und Uwe Jochum kommentiert für uns den Zustand des öffentlichen Raums in Deutschland. Soweit unser Programm für heute. Sie hören Kontrafunk aktuell. Heute proben Deutschlands Landwirte und auch Mitarbeiter der Speditionsbranche den Aufstand gegen die Berliner Ampelkoalition und ihre Energie- und Steuerpolitik. Ob und inwieweit sich andere Branchen und Arbeitnehmer mit dem Streik, der als Generalstreik bezeichnet wird, beteiligen werden, wird erst heute Abend so richtig feststehen. Wir wollen aber schon jetzt erfragen, ob der Solarwahn tatsächlich die Landwirtschaft killt. So jedenfalls lautet der Titel eines Aufsatzes, den Professor Dr. Hans-Günther Appel im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichte. Herr Appel ist Pressesprecher des NAIB Stromverbraucherschutz e.V. Das steht für Nationale Anti-EEG-Bewegung. Herzlich willkommen, Herr Appel.
Ja, danke schön.
Herr Appel, als ich Ihren Aufsatz Solarwahn killt Landwirtschaft las, da schwante mir irgendwie, dass heute in Deutschland nicht alle Landwirte gegen die Energiepolitik der Ampelkoalition protestieren. Denn Sie haben es in Ihrem Aufsatz klargestellt, einige Landwirte sind durchaus auch Profiteure dieser Politik. Aber die stellen, glaube ich, nicht die Mehrheit der Landwirte, oder?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo die Landwirte ihr Gebiet haben. Wenn es windhöfig ist, profitieren sie durch Vermietung von Ländereien für Windgeneratoren oder neuerdings jetzt auch, da Ackerland freigegeben ist, von Solarenergie.
Ihr Aufsatz befasst sich ja damit, dass die immer weitere Ausbreitung von Solarpanelen für die landwirtschaftliche Nutzfläche geopfert wird, weil es einfach lukrativer ist für die Eigentümer der Flächen, dass das die deutsche Landwirtschaft bedroht. Ist das tatsächlich so? Ist der Solarwahn, wie Sie es formulieren, der Mörder der deutschen Landwirtschaft oder wird auch da nicht etwas übertrieben?
Sicherlich habe ich diesen Titel etwas übertrieben, um es klarzustellen, was da läuft. Ich darf vielleicht einmal sagen, die Planung der Ampelregierung liegt darin, etwa 20 Gigawatt Solarenergie auf deutsche Äcker zu bringen. Um mal klarzumachen, wie viel das ist also ein 2 Kilometer breiter Streifen von der Nordsee bis zum Bodensee. Oder 2000 Quadratkilometer. Diese Fläche geht also für die Nahrungsmittelproduktion verloren, für einen Strom, den man nur teilweise gebrauchen kann.
Bedeutet das in der Endkonsequenz, dass Deutschland ein Versorgungsproblem mit eigenproduzierten Nahrungsmitteln bekommen wird?
Das ist ja zurzeit laufend der Fall durch die politischen Aktionen. Es werden ja wieder Flächen vernetzt, alte trockengelegte Moorflächen. Es wird weiterhin Agrarland stillgelegt, 5%. Das fehlt natürlich in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal als Land, zum anderen aber auch als Einkommen für die Landwirte. Denn sie müssen mit den gleichen Geräten, das heißt mit dem gleichen finanziellen Aufwand, dann kleinere Flächen betreiben.
Wenn man es jetzt ganz drastisch betrachten würde, ist es doch eigentlich ein eher zutiefst kapitalistisches Problem. Das heißt also, das, was mehr Geld bringt, wird halt gemacht. Oder sehe ich das ein bisschen naiv?
Zunächst ist es ein ideologisches Problem der Politik, das also falsche Anreize setzt. Und natürlich werden die einzelnen Menschen diese Anreize nutzen, wenn sie davon sich Profit versprechen.
Vor wenigen Tagen hat Ihr Verband eine Pressemitteilung unter dem Titel veröffentlicht, E-Autos sind gut für das Märchenland. Welches Märchen wird dann erzählt?
Es wird dort das Märchen erzählt. Elektroautos würden also emissionsfrei, das heißt ohne CO2-Emissionen fahren. Das ist kompletter Unsinn, denn die Herstellung der Autos kostet sehr viel fossile Energie, sprich also CO2-Emissionen. Hinzu kommt, unser Stromnetz hat maximal zur Hälfte sogenannte grüne Energie. Der Rest ist Energie aus fossilen Brennstoffen. Das heißt, unsere Elektroautos fahren alle mindestens zu 50% mit fossilem Treibstoff. Weiterhin, die ganze Herstellung ist ohne fossile Energie gar nicht möglich.
Sie mit Ihrer jahrelangen Expertise als Wissenschaftler, aber auch Ihr Verband versuchen, die Forderung bzw. den Protest der Landwirte wissenschaftlich zu unterfüttern. Sie haben 2022 zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, in einer Stellungnahme vor dem Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie nicht nur den sofortigen Stopp von Wind- und Solaranlagenbau gefordert, sondern zum Beispiel auch die weitere Verstromung einheimischer Braunkohle oder das Ende der CO2-Bepreisung. Ist das alles tatsächlich realistisch oder fährt da der Zug der Erneuerung, wie man das so nennt, oder der neuen grünen Ökonomie nicht an den Landwirten und an ihnen vorbei?
Die grüne Energiepolitik forciert eine zweitklassige Stromerzeugung. Ein Strom, der wetterabhängig ist, den man nicht planen kann und den man nicht regeln kann. Wir bezeichnen diesen Strom als Fake Power. Denn die Politik, die Regierung macht den Bürgern klar oder versucht den Bürgern klar zu machen, wollen wir es lieber so rum sagen, dass man mit diesem Strom ein Energieland versorgen kann. Das ist kompletter Unsinn. Man kann mit Fake Power noch nicht mal ein Stromnetz stabil halten, geschweige denn die verlangten Leistungen termingerecht zur Verfügung stellen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, es wird uns erzählt, Windstrom und Solarstrom wären heute günstiger als Kohlestrom oder Gasstrom. Das ist vollkommen unsinnig. Was die Politiker eben machen, dass sie behaupten, der Kohlestrom wäre teurer, und teurer wird er gemacht von den Politikern durch Besteuerung der CO2-Emissionen. Ein vollkommener Unsinn, der hier gemacht wird. Sowohl, bleiben wir bei dem Anfangsthema, für die Landwirtschaft. CO2 ist ein Grundstoff für den Pflanzenwuchs. Dass man den aus der Luft rausnehmen will, ist also unsinnig. Als zweites wird hier also künstlich eine Verteuerung bewirkt, die technisch gar nicht vorhanden ist. Kohlestrom, um das zu sagen, kostet in der Herstellung Braunkohle 3 Cent pro Kilowattstunde. Der Steinkohlenstrom mit importierter Steinkohle kostet etwa 6 Cent pro Kilowattstunde. Dieser Strom ist noch dazu grundlastfähig und regelbar. Damit kann man also auch die verlangte Leistung jederzeit bereitstellen. Dagegen die Fake Power, der Strom aus Wind und Sonne, ist kaum etwas wert und wird viel zu teuer von der Politik subventioniert mit Hilfe des EEG, des Erneuerbaren Energiengesetzes.
Ich verstehe mich als Journalist, als sogenannter Advocatus Diaboli, der sich mit keiner Seite gemein machen soll, um zu versuchen, die Mitte irgendwie zu treffen. Wenn ich das Revue passieren lasse, dann erscheinen mir sowohl Ihre Position als auch die Position der Ampelkoalition als sehr stark, als fast unverrückbar. Nun weiß man, dass Kompromisse nötig sind. Haben Sie eine Idee, wie man sich irgendwie in der Mitte treffen kann? Oder wird es dabei bleiben, dass man unversöhnlich gegenübersteht und es dann in Protesten endet?
Ich sehe keine Möglichkeit, da Kompromisse zu machen. Das sind faule Kompromisse. Wir müssen in der Energiepolitik die Fakten bewerten und nach den Fakten handeln. Die Fakten sagen eindeutig, wir können mit Wind- und Solarstrom kaum etwas anfangen.
Ist die Forcierung von Solarstrom der Totengräber der deutschen Landwirtschaft? Über diese und andere Fragen unterhielten wir uns mit Professor Dr. Hans-Günther Appel, Pressesprecher des Vereins NAEB, Stromverbraucherschutz e.V. Das steht für Nationale Anti-EEG-Bewegung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Appel.
Besten Dank und auf Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Freie Demokratische Partei Deutschlands, die FDP, hat in den ersten 50 Jahren ihrer Existenz als relativ kleine Partei erstaunlich oft als Königsmacher in Regierungskoalitionen auf Bundesebene fungieren können. Doch in den letzten Jahren geriet die FDP immer häufiger in Turbulenzen. 2013 gab der ultimative Schock des vierjährigen Ausscheidens aus dem Deutschen Bundestag. Irgendwie scheint die FDP seither um ein klares Profil zu ringen, das von einer ausreichend großen Zahl von Wählern als attraktiv genug betrachtet wird. Und auch in den eigenen Reihen bekommt die Parteiführung immer öfter massiven Druck. Gerade jetzt, nachdem sich die Partei an einer sogenannten Ampelkoalition in Deutschland auf Bundesebene beteiligt hat. Ob die FDP sich auf dem Dreikönigstreffen, dem berühmten Dreikönigstreffen, das am Wochenende in Stuttgart stattfand, aber auch generell wieder besser positionieren kann, das wollen wir jetzt erörtern mit dem früheren stellvertretenden Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Landtages und Chef der dortigen FDP-Fraktion, Gerd Papke. Herzlich willkommen, Herr Papke.
Ich freue mich, bei Ihnen in der Sendung zu sein.
Herr Papke, es ist kein Geheimnis, dass Sie fremdeln mit Ihrer Partei und die Partei mit Ihnen. Hand aufs Herz. Wer hat Sie in Stuttgart mehr überzeugt? Der Parteichef Christian Lindner oder die, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, die Verteidigungsministerin im Wartestand, Marie-Agnes Strack-Zimmermann?
Also ich kenne beide ja persönlich sehr, sehr gut. Frau Strack-Zimmermann war Vorsitzende der Düsseldorfer Ratsfraktion der FDP, als ich Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag war. Daher habe ich über viele Jahre sehr viel mit ihr zu tun gehabt und Christian Lindner und ich waren sogar miteinander befreundet. Wir kennen einander gut. Die politische Performance von beiden, und darum geht es ja, die überzeugt mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich war nie ein Freund von Ampelbündnissen, genauer gesagt von der Beteiligung der FDP an solchen Ampelbündnissen. Ich habe das übrigens in Nordrhein-Westfalen selber auch aktiv verhindert als Fraktionschef in den Jahren 2010 und 2012 und habe sogar hingenommen, dass der Landtag in die Selbstauflösung getrieben wurde, weil ich keine Ampel wollte. Ich fühle mich leider bestätigt, ich muss mich bestätigt fühlen mit Blick auf die Performance der FDP in der Ampel. Die FDP ist als Gestaltungskraft, als bürgerlich-freiheitliche Partei in der Ampel beim besten Willen nicht erkennbar. Und daran hat sich auch durch die Reden von den beiden genannten Persönlichkeiten auf dem Dreikönigstreffen nichts geändert.
Die Ampel sollte ja auch eine Rolle spielen oder der Verbleib in derselbigen in einer Mitgliederbefragung der FDP. Die ist denkbar knapp ausgegangen, also mit einem Ergebnis, dass man in der Ampel verbleiben solle. Es wird behauptet, dass in der FDP-Basis die Umfragen bisher ergeben haben, dass man eben nicht in der Ampel bleiben will. Haben sich zu wenig Gegner der Ampel an dieser Mitgliederbefragung beteiligt oder wie ist das Ergebnis zu interpretieren?
Die Parteiführung hat nicht ohne Grund diese Mitgliederbefragung ohne irgendeinen Vorlauf über Weihnachten und die Jahreswende gelegt. Es wäre im Sinne eines offenen und einer liberalen Partei angemessenen Diskussionsprozesses gewesen, wenn man, nachdem diese Mitgliederbefragung ja von 600 Parteimitgliedern beantragt worden war, dann der Partei auch Gelegenheit zu geben, darüber zu diskutieren auf Parteitagen. Jetzt zu Beginn des Jahres, da gibt es viele Neujahrsempfänge, da hätte man das machen können. Aber das war natürlich nicht im Sinne der Parteiführung, die das Thema so schnell wie möglich vom Tisch bekommen wollte. Und deshalb wurde Knall auf Fall diese Mitgliederbefragung über Weihnachten angesetzt und endete schon Neujahr. Also es gab gar keine Möglichkeit, das innerparteilich zu debattieren. Und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass die Beteiligung an dieser Online-Mitgliederbefragung sehr, sehr gering war.
Und wie nehmen Sie die Stimmung zur Ampel in Ihrem Landesverband wahr?
Ja, ich bin ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen unterwegs, sondern bundesweit, auch in den neuen Ländern. Ich habe jetzt zu Beginn der Woche eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung mit Hans-Georg Maaßen in Dresden. Ich habe Kontakt zu vielen FDP-Mitgliedern, aber auch zu vielen Funktionsträgern, auch zu Mitgliedern der Bundestagsfraktion. Die Stimmung ist natürlich ausgesprochen mies. Die FDP ist nicht nur in einer möglicherweise vorübergehenden Krise, sondern sie ist in existenzieller Not. Wenn Sie sich die Wahlergebnisse bei den letzten Landtagswahlen anschauen oder jetzt die Umfragen mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, die in 2024 erfolgen werden, da ist die FDP irgendwo zwischen 1 und 4%, würde also nach Lage der Dinge derzeit nirgendwo mehr in einen Landtag einziehen. Auf Bundesebene krebst die FDP in den Umfragen zwischen 4 und 6%. Und jeder spürt, dass die FDP als bürgerliche Gestaltungskraft in der Koalition nicht wahrgenommen wird. Viele FDP-Wähler haben sich enttäuscht abgewendet. Wähler, die erwartet hatten, dass die FDP dieses Bündnis mit SPD und Grünen, das schon gefährlich genug war, nicht nur für die FDP, sondern auch für Deutschland insgesamt, wenigstens einigermaßen würde auf Kurs halten können. Aber dieser Ansatz der wirtschaftlichen und politischen Vernunft, den die FDP ja traditionell auch mit sich trägt und propagiert, der ist nun in der Ampelpolitik beim besten Willen nicht sichtbar. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass sich so viele Wähler von der FDP abwenden, aber auch viele Mitglieder enttäuscht sind. Ich glaube, um nochmal auf die geringe Beteiligung an der Mitgliederbefragung zurückzukommen, da bildet sich auch ein Stück weit ab, dass Teile der FDP-Basis enttäuscht sind, sich abwenden, sich auch gar nicht mehr aktuell dafür interessieren, was die Parteiführung so macht. Das ist halt so, wenn eine Partei sich im Abwärtstrend befindet, dann versuchen auch viele Mitglieder, das von sich fernzuhalten und das auszublenden. Also die FDP ist in einer verdammt schwierigen Situation und wenn sie in der Ampel bleibt, wird daraus eine absolute Existenzkrise werden.
Hat die FDP denn ein Imageproblem Ihrer Ansicht nach, also dass sie als zu elitär beispielsweise wahrgenommen wird? Oder ist das Problem, dass viele kleine Parteien in solchen Koalitionen haben, dass ihre Leistungen, sag ich jetzt mal, gar nicht so richtig wahrgenommen oder gewürdigt werden? Was ist das Kernproblem der FDP heute?
Naja, zunächst mal, was heißt denn hier kleine Partei? Also die FDP ist mit einem zweistelligen Wahlergebnis in den Bundestag gewählt worden. Bei der Bundestagswahl 2017 hat sie auch ein zweistelliges Wahlergebnis erzielt. Also lösen wir uns bitte von der Idee, dass die FDP als schwächstes Glied in der Kette in diese Regierung gegangen ist. Sie hatte sogar eigentlich eine starke Position, weil ein Bündnis mit SPD und Grünen den eigenen Wählern ja nur dann vermittelbar gewesen wäre, wenn die FDP auch wirklich Weichenstellung hätte durchsetzen können. Also die FDP hat nicht ein Imageproblem, sie hat ein Problem mangelnder Erkennbarkeit. Wenn die eigenen nach wie vor eher bürgerlichen Wähler feststellen, dass die FDP eher dazu beiträgt, dass die Grünen ihre in weiten Teilen aberwitzigen Positionen, etwa in der Wirtschafts- und Energiepolitik, weitgehend durchsetzen können, dann zweifeln sie am Sinn der FDP. Und vor allem an ihrer Rolle in der Koalition. Also das Problem der FDP liegt im Regierungshandeln. Wenn Menschen das Gefühl haben, die Rolle der FDP reduziert sich in weiten Teilen darauf, die nötigen Mehrheiten für Habeck, Scholz und andere Grünen und SPD-Politiker zu verschaffen, dann wenden diese Menschen sich enttäuscht ab und werden sich dreimal überlegen, ob sie bei der nächsten Wahl nochmal zur Wahlurne gehen und wenn ja, die FDP wählen.
Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie das Problem der FDP also eher dem politischen Personal, dem derzeit aktiven führenden politischen Personal anlasten? Ist die Situation also so wie so oft, das Problem oder der Fisch beginnt am Kopf zu stinken?
Na, das Bild mag ich nicht unbedingt. Also die FDP ist in der Regierung und sie muss sich jetzt natürlich auch am Regierungshandeln messen lassen. Jetzt geht es nicht mehr um Parteiprogramme, um Wahlprogramme, um das, was man vor der Wahl versprochen hat. Jetzt geht es um das, was davon in der Realität umgesetzt wird. Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Die FDP hat den Ausstieg aus der Kernenergie nicht verhindern können. Auch wenn ich einräumen muss, die Weichenstellungen waren ja vorher schon erfolgt. Es war keine eigene neue Entscheidung der Ampelkoalition, aber mitten in der Energiekrise die letzten drei Kernkraftwerke abzuschalten, war natürlich aberwitzig. Und die FDP hätte in dieser Situation sagen müssen, wenn wir uns nicht auf eine zumindest befristete Laufzeitverlängerung verständigen können, dann verlassen wir diese Koalition. Zweites Beispiel, jetzt ist zum 1. Januar dieses Gebäudeenergiegesetz in Kraft getreten, besser bekannt unter Heizungsverbotsgesetz. Und sagt die FDP, ja, also der ursprüngliche Gesetzentwurf war natürlich noch viel, viel schlimmer. Aber das, was dabei herausgekommen ist, was jetzt im Bundesgesetzblatt steht, ist immer noch schlimm genug. Eine liberale Partei, die zulässt, dass eine Regierung den Bürgern vorschreibt, welche Heizung sie einzubauen haben, die geht wirklich ans Eingemachte. Nehmen wir noch ein anderes aktuelles Beispiel, die Haushaltspolitik. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem der Bundeshaushalt als verfassungswidrig gekippt wurde, war eigentlich eine Steilvorlage für den Finanzminister Christian Lindner. Denn der hätte jetzt sagen können, jetzt ist Schluss mit den Haushaltstricks. Jetzt machen wir eine seriöse Haushaltspolitik. Jetzt wird gespart. Und was ist dabei herausgekommen? Neue Haushaltstricks und vor allem ein tiefer Griff in die Taschen der Bürger. Gucken Sie mal, was auf den deutschen Straßen los ist. Die Landwirte protestieren zu Recht, weil ihnen ein weiteres Stück ihrer Existenzgrundlage genommen wird durch die vorgesehenen Steuererhöhungen. Also ganz konkret, der positive Beitrag der FDP im Regierungshandel ist nicht erkennbar und dann laufen einem die Wähler davon.
Wo steht die FDP? Wie soll es mit ihr weitergehen? Kann es überhaupt mit ihr weitergehen, so wie sie derzeit konstituiert ist? Über den aktuellen Zustand der FDP haben wir uns mit Gerhard Papke unterhalten, der als stellvertretender Präsident des Nordrhein-Westfälischen Landtages und auch als Vorsitzender der dortigen FDP-Fraktion vertreten war. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Papke.
Ich danke Ihnen sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Am kommenden Freitag beginnt in Dornbirn in Österreich ein zweitägiges Symposium, das die schlichte Überschrift trägt: Wozu noch Bildung? Im Untertitel aber wird es schon konkreter, denn dort wird die Frage, wozu noch Bildung, wie folgt ergänzt: Wenn die Würde des Menschen nicht mehr respektiert wird, Erziehung zur Indoktrination wird, eigenverantwortliches Handeln kein Ziel mehr ist, Selbstständiges von betreutem Denken abgelöst wird. Das Symposium sollte ursprünglich in der privaten Musikschule Stella in Feldkirch stattfinden, aber aus bislang noch nicht vollständig geklärten Umständen, bei denen vermutlich inzwischen auch in Österreich üblichen anonymen Hinweise besorgter Bürger eine Rolle gespielt haben könnten, waren diese Fragen offenbar für die Steller zu heikel. Das und anderes wollen wir jetzt mit dem Organisator des Symposiums, dem Erziehungswissenschaftler und Lehrer Dr. Phil Arvin Rigo, besprechen. Hallo, Herr Rigo.
Danke für die Einladung.
Herr Rigo, haben Sie mittlerweile erfahren, ob die Thematik Ihres Symposiums oder die eingeladenen Referenten, die Steller oder wen auch immer, so verschreckt haben, dass ihnen dann schließlich für Feldkirch abgesagt wurde?
Ja, ich habe schon Ende Juli mich darum gekümmert, dieses Symposium zu veranstalten, weil wir die letzten Jahre hindurch schon gemerkt haben, dass der offene Diskurs abhandengekommen ist. Und dann habe ich auch am 23. August das schriftliche Angebot bekommen, das ich angenommen habe. Und nachdem ich dann schon tief in den Vorbereitungen drin gesteckt bin und mit den ersten Bewerbungsschreiben und schon eben die renommierten Referenten eingeladen hatte, erfuhr ich dann am 9. November, dass die Geschäftsführung mit mir ein Gespräch haben möchte. Aber zu dem kam es nie. Dafür kam es am 17. November zu einer Absage. Ich zitiere hier: Grundlage für diese Absage war der Hinweis eines Rechtsanwalts, der unter anderem aufgrund der politischen Reputation ihrer Person und einiger Vortragender eine politische Veranstaltung vermutete. Natürlich war er sehr erbost und habe da gleich zurückgeschrieben, weil auch meine politische Reputation in Frage gestellt wurde, genauso wie die einiger Vortragender. Und das Einzige, was ich mir zu Schulden kommen ließ, war in den letzten 3-4 Jahren, dass ich Demos für die Grundrechte organisiert hatte und dazu immer auch namhafte Leute eingeladen hatte. Dadurch kann das so interpretiert werden. Dann habe ich die Frage gestellt, wer der Rechtsanwalt war und warum, nachdem ich bei keiner einzigen politischen Partei jemals tätig war und kein Mitglied bin, wurde natürlich nicht beantwortet, aber am selben Tag, am Nachmittag, kam dann die weitere Erklärung, ich zitiere wieder, die Veranstaltungsinhalte wurden nun auch durch die Bildungsdirektion geprüft und sind dabei auf starke Ablehnung gestoßen. Es gab auch die Rückmeldung der Bildungsdirektion, das war früher der Landesschulrat in Vorarlberg, dass den Schulen von der Teilnahme abgeraten wird. Zitat Ende. Und das ist die Antwort darauf, als ich in meinem Antwort-Mail erklärte, dass ich natürlich eben einen offenen Diskurs will und dazu natürlich auch Leute von der Bildungsdirektion einladen werde oder auch schon eingeladen hatte und auch Lehrer mit Schülern eingeladen hätte. Das war der Grund, warum ich auch Feldkirch ausgesucht habe, weil Feldkirch ist im Ländle die des Studierstädtle sozusagen, wo die ehemalige pädagogische Hochschule heute, früher ehemalige pädagogische Akademie angesiedelt ist, wo ebenfalls die BAKIP, das ist die Kindergartenpädagogik-Ausbildung stattfindet. Die wären alle fußläufig erreichbar gewesen.
Die Unterzeile Ihrer Programmankündigung lautet: Eine kritische Auseinandersetzung mit WHO-Richtlinien für Bildung und Gesundheit. Das heißt, der Schluss liegt nahe, dass die Absage eigentlich aus Angst vor einer Diskussion über den Pandemievertrag, denn der soll ja auch breiten Raum in ihrer Veranstaltung einnehmen, dass es also eher Angst war oder vorsorgliches Versuchen des Verschweigens oder Kleinmachens einer Veranstaltung, die sich mit diesem Thema befassen will?
Ja, natürlich, so habe ich das auch interpretiert und ich habe das natürlich auch als Zensur empfunden und auch so schon geäußert, weil wenn eben dieser offene Diskurs, wie es auch schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gehäuft der Fall war, nicht mehr erwünscht ist, sondern wenn nur noch eine Meinung Gültigkeit hat, und das ist die, die verordnet wird vom System, von der Politik, offensichtlich auch nicht nur von der österreichischen Politik, sondern auch fremdgesteuert, das ist halt meine Vermutung, die nahe liegt, ja, dann haben wir ein Problem mit der Demokratie, mit der pluralistischen Demokratie, die ich noch so erlebt habe, dass verschiedene Meinungen auch geäußert werden durften.
Diesem Grundsatz wollen Sie ja Genüge tun mit Ihrem Programm. Gehen wir da doch mal rein. Ich hatte es ja schon erwähnt, der WHO-Pandemievertrag, es geht um deren Einwirkung auf Bildung und Gesundheit. Dass die WHO, dass der neue Pandemievertrag auf die Gesundheit oder auf die Gesundheitsvorsorge in den Mitgliedsländern der WHO Einfluss nimmt, ist irgendwie naheliegend. Aber inwiefern will Ihrer Ansicht nach die WHO in die Bildung eingreifen?
Ja, vor allem in der Sexualpädagogik, Sexualerziehung. Das ist hier der zweite Faktor, der zweite Pfeiler unserer Veranstaltung, dass sich sowohl dem IHR, den International Health Regulations von der WHO, bezüglich Pandemievertrag eine Bedeutung beimessen möchte und in zweiter Sicht natürlich auch diese Frühsexualisierung kritisch bewerten möchte.
Und damit befasst sich Ihre Veranstaltung inwiefern?
Wir haben speziell eine Rednerin eingeladen, die also zumindest im deutschsprachigen Raum schon sehr einen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Das ist die Gabriele Kubi, die natürlich auch Bücher dazu schon geschrieben hat. Ich habe auch den Daniel von Wachter eingeladen, Universitätsprofessor in Liechtenstein, der sich auch mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat. Und in der Zwischenzeit auch die anderen Räder, die dabei sind, haben sich natürlich mit diesem Thema der Sexualerziehung, mit dem sogenannten BZGA, das sind die WHO-Bildungszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird es natürlich schön formuliert als Sexualpädagogik, Sexualerziehung. Aber für Kritiker, die sich der Sache genauer angenommen haben, die sagen, das ist Frühsexualisierung, die dem Kind nicht gut tut. Und es gibt schon genügend Beispiele seit 2011, seit diese Standards eigentlich als Empfehlung schon wirken. Ich weiß, in Baden-Württemberg, im angrenzenden Deutschland, dass eben dort der Ministerpräsident es 2011 schon in den Lehrplan eingeführt hat. Und das sollte jetzt eben verpflichtend werden. Verpflichtend auch die Ausbildung der Sexualpädagogen. Und da beginnt es natürlich schon im Alter von 0 bis 4 Jahren in den Kitas, in den Kindergärten, dass die Kinder angehalten werden, unter Anleitung von Erwachsenen zu Onanie und zur Masturbation angehalten werden, etc., etc. Und für jede Altersstufe, bei vielen Eltern schrillen da die Alarmglocken natürlich schon und sagen, na, das möchte ich nicht alles aus der Hand geben, dem Staat überlassen, sondern ich möchte selbst als Elternteil noch meine Funktion in der Erziehung, auch in der Sexualerziehung, wirken lassen.
Zielt das Programm Ihres Symposiums nur auf die schulische bzw. vorschulische Bildung oder geht das noch weiter?
Nein, es geht natürlich weiter. Es geht auch die ganze Transgender-Thematik sicherlich. Das hat ja schon so weit um sich gegriffen, dass die Psychiatrien, Kinderpsychiatrien und so weiter überfüllt sind. Und in neuester Form wird ja auch dieses Selbstbestimmungsgesetz, in Deutschland ist es schon eingeführt worden, bei uns wird es auch kommen, wenn wir das nicht verhindern, indem die Menschen aufstehen und sagen, nein, wir wollen selbst noch eigenverantwortlich im Sinne einer allgemeinen Pädagogik doch noch ihren Einfluss geltend machen bei ihren Kindern.
Ich habe mich in die Situation eines normalen Nutzers versetzt, der ihre Ankündigung, wozu noch Bildung, liest und sich darunter natürlich erstmal nicht so viel vorstellen kann oder gedacht hat, da geht's um Schule. Und da habe ich so bei mir gedacht, Schule, ja, Schulbildung. In Deutschland haben wir zum Beispiel das Problem, dass kaum noch Wert auf Allgemeinbildung gelegt wird oder jedenfalls Kritiker das sagen, dass Eltern, die es sich finanziell leisten können, ihre Kinder in immer mehr Privatschulen geben, statt im staatlichen System zu belassen, sodass im staatlichen Schulsystem vor allem und überwiegend Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten bzw. migrantischen Milieus verbleiben. Und ich habe mich gefragt, ist das in Österreich auch so ein Phänomen, ein Problem und wird das bei Ihnen auf dem Symposium auch behandelt werden?
Ja, ich verstehe natürlich Ihre ursprüngliche Reaktion darauf, auf diesen sogenannten zahnlosen Titel. Da muss ich mir erklären, warum er so zahnlos wurde. Ich hätte gerne natürlich 100 Jahre Umerziehung genannt, aber dann hätte ich in diesem öffentlichen Raum, dieser Musikhochschule von vornherein schon, wäre ich dort auf Ablehnung gestoßen und mit meiner Vorbereitung, also wäre ich sicherlich frühzeitig gestoppt worden. Deswegen eben dieser Titel, wozu noch Bildung, und dann erst im Untertitel diese kritische Analyse der gegenwärtigen BZGA-Standards und Pandemievertrag angedeutet. Nur wer sich das ganze Programm genau angesehen hat, dort sieht man natürlich schon aufgrund der Titel der Redner, was eigentlich ihr Thema dann sein wird. Ja, aber es hat also doch nicht gefruchtet und irgendwann ist es der Politik offensichtlich doch zu heiß geworden und wurde, so wie ich die Zitate vorher vorgelesen habe, aus diesen Gründen eigentlich der offene Diskurs im öffentlichen Raum unmöglich gemacht und desavouiert.
Nun haben Sie ja eine neue Tagungsstätte. Mussten Sie da auf Suche gehen oder hat man Ihnen das angeboten? Gab es also, ist das sozusagen eine Art Solidarisierungsakt gewesen, dass man gesagt hat, hört zu, kommt hierher zu uns, wir bieten euch hier einen Tagungsort?
Ja, der Besitzer und CEO von dieser Firma, den kenne ich natürlich seit Jahren. Wir haben alle gemeinsam auch gegen die Abschaffung der Grundrechte gekämpft. Er auf seine Art und Weise mit Einheit.at hat also allein in Vorarlberg innerhalb kürzester Zeit über 1790 Firmen gefunden, die sich da angeschlossen haben. Und es ging damals genau um die Impfpflicht. Und er hat gesagt, er möchte sich da nicht in diese Privatsphäre einmischen und lässt sich das nicht vom Staat vorschreiben. Er hat heute noch einen sehr guten Ruf in Vorarlberg. Er war im Jahre 2019, glaube ich, war er der Unternehmer des Landes Vorarlberg. Und da habe ich ihn persönlich kennengelernt. Und ich habe gewusst, dass ich dort Zuflucht nehmen kann, falls es problematisch werden sollte. Und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass er mir Unterschlupf gegeben hat, sodass ich dasselbe Programm durchziehen kann, gekürzt nur durch den Wegfall vom Open Day.
Verstehe. Im österreichischen Dornbirn in der dortigen Heron Innovations Factory in der Dr. Walter zum Tobelstraße 2 findet an diesem Freitag und Samstag ein Symposium unter dem Motto Wozu noch Bildung mit Unterzeile eine kritische Auseinandersetzung mit der WHO oder mit WHO-Richtlinien für Bildung und Gesundheit statt. Referenten sind unter anderem Professor Dr. Michael Geislinger, Professor Daniel von Wachter, Professor Christian Schubert, Gabriele Kubi, die Autorin, und Philipp Kruse, Rechtsanwalt, sowie Professor Martin Hardisch. Tickets können Sie unter der Internetseite www.wozu-noch-bildung.at erwerben. Und zwar sowohl Tagestickets als auch Zweitagestickets. Und es gibt auch Ermäßigungstickets für Schüler und Studenten. Der Kontrafunk wird übrigens auch mit einem Bücherstand dort vertreten sein. Wir haben mit dem Organisator des Symposiums, dem Erziehungswissenschaftler und Lehrer Dr. Erwin Rigo, gesprochen. Vielen Dank, Herr Rigo, für das Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Laut einer Definition der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist der öffentliche Raum das gebaute Lebens- und Wohnumfeld außerhalb von Gebäuden und Privatgrundstücken, das Bindeglied oder die verbindende Fläche für eine eigenständige Bewegung, für Begegnung und Erholung, die Erreichbarkeit der Ziele im Wohnumfeld, im Quartier und in der Kommune gewährleisten muss. Doch um diesen öffentlichen Raum ist es in Deutschland schlecht bestellt, stellt Uwe Jochum in seinem Kommentar fest.
Wer in Deutschland an einen Bahnhof geht, wird dort die übliche öffentliche Tristesse finden. Die Wände der Unterführungen, die man für einen Wechsel der Bahnsteige benutzen muss, sind mit Graffiti beschmiert, es riecht nach Urin, die Bahnhofstoilette ist unbenutzbar und die Bahnhofsgebäude haben schon bessere Zeiten gesehen. Wer in Kreuzlingen, der Schweizer Nachbarstadt von Konstanz, den Bahnhof besucht, wird dort keine Graffiti an den Wänden finden. Es riecht nicht nach Urin, die öffentlichen Toiletten sind benutzbar und das Gebäude wurde samt den Bahnsteigen erst vor wenigen Jahren komplett saniert. Und in der Unterführung, die man auch in Kreuzlingen für den Bahnsteigwechsel braucht, steht in der Weihnachtszeit ein geschmückter Tannenbaum, der von Holzskulpturen umstanden ist, die brennende Kerzen vorstellen. Kurzum, ein deutscher Bahnhof wirkt vernachlässigt, ein schweizerischer Bahnhof gepflegt. Wer sich in Deutschland Bilder oder Videos von Staatsempfängen anschaut, wird feststellen, dass die Uniformen der Spalier stehenden Soldaten, wenn es sich nicht gerade um Marinesoldaten oder bayerische Gebirgsschützen handelt, in ihrem Feldgrau mit grünem Barett unförmig wirken und die Soldaten stets so aussehen, als seien sie nur zufällig und gezwungenermaßen beim Staatsakt anwesend. Wer sich dagegen Bilder und Videos französischer, niederländischer oder britischer Staatsempfänger anschaut, wird feststellen, dass dort nicht nur die Uniformen gut aussehen und perfekt sitzen, sondern das gesamte Zeremoniell den Stolz auf die eigene Geschichte und Kultur atmet und eben dieser Stolz dem Staatsgast auch vermittelt und in den Medien gezeigt wird. Wer endlich sich die Mühe macht, die Reden unserer Minister anzuschauen, die von den ministeriellen Marketingabteilungen ins Internet gestellt werden, der wird eine merkwürdige Vorliebe fürs Hemdsärmelige und Aufgeknöpfte bemerken. Offenbar meint man und meint es besonders im Ministerium Habeck, dass Bürgernähe so etwas wie ein medienvermitteltes Plaudern im Privaten sei, bei dem man Anzug und Krawatte ablegen kann und sich auch nicht rasiert haben muss. Ich habe mir die Mühe gemacht, das einmal auszuzählen. Von den 31 Videobotschaften, die Habeck seit Ende August 2023 über sein Ministerium verbreiten ließ, zeigen 20 Videos einen hemdsärmeligen, krawattenlosen und mindestens 3 Tage bärtigen Minister. Was immer uns Habeck mit dieser Selbstinszenierung sagen möchte, sie ist weit entfernt vom selbstsicheren und formvollendeten Auftritt seiner französischen, italienischen oder britischen Ministerkollegen. Dort weiß man offensichtlich noch sehr gut, was es bedeutet, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Es bedeutet, die ästhetische Form auszufüllen, die das Amt verlangt. Hierzulande weiß man das offenbar nicht und geriert sich als eine Art ministerieller Privatmann, der am liebsten in Hausschuhen und unrasiert vor die Öffentlichkeit tritt. Was unter dem Aspekt der ästhetischen Form nur dann einen Sinn machen würde, wenn man zugleich erwartet, dass das deutsche Publikum dem Minister unrasiert und in Hausschuhen zuschaut. Mit anderen Worten, in Deutschland hat man die politische Ästhetik abgeschafft, deren Aufgabe darin läge, die Identität des Staates in einem gepflegten öffentlichen Raum, in den Uniformen von Polizisten und Soldaten, aber auch im formvollendeten Auftritt der politischen Repräsentanten zum Ausdruck zu bringen. Und das wiederum heißt, dieser Staat möchte nicht und kann nicht Politik machen, weder eine nationale noch eine internationale. Er hat Politik ersetzt durch hemdsärmelige Aktionen, die ausagiert werden, als sei man überall unter Freunden oder jedenfalls unter Gleichgesinnten, müsse sich also keinen Zwang auferlegen und könne auch durchaus etwas schlampig daherkommen, solange man nur die rechte Gesinnung zur Schau trägt. Der Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer hat diese Zustände bereits im Jahre 1990 in einer damals aufsehenerregenden Artikelreihe in der Zeitschrift Merkur beschrieben und kritisiert. Das Wort, das er damals fand, um das alles auf den Begriff zu bringen, lautete Provinzialismus. Ein Vierteljahrhundert später müssen wir sehen, wohin uns dieser deutsche Provinzialismus geführt hat. Wir müssen erkennen, dass der seither vorangeschrittene Abbau der Staatsästhetik nur der sichtbare Ausdruck einer voranschreitenden Vernachlässigung des öffentlichen Raums als eines allen gemeinsamen Raumes ist, in dem wir uns und unsere Werte und unsere Ästhetik und unsere Sprache wiederfinden können. Wir müssen erkennen, dass die Vernachlässigung des öffentlichen Raumes und der Staatsästhetik längst zu einem Auseinanderfallen dieses öffentlichen Raums geführt hat. Wer bisher voller Illusionen meinte, er werde sich in diesem Raum alsbald gänzlich ungezwungen bewegen können, kann seit einiger Zeit die Erfahrung machen, dass er in dem vernachlässigten, verschlammten und formlosen Raum auch schutzlos ist.
Uwe Jochum kommentierte: Wir haben in dieser Sendung mit einer Werbung unseres heutigen Sponsors, der Winkelmann-Gruppe, begonnen. Wir wollen unsere heutige Sendung mit Werbung in eigener Sache beenden. Zum einen freuen wir uns über jeden Spendenbeitrag, den Sie erübrigen und unter www.kontrafunk.radio/spenden überweisen können. Wir freuen uns auch über Ihre Post, die Sie an die Adresse info@kontrafunk.radio senden können. Ich möchte Sie auf unsere Sendung Philosophieren im Kontrafunk heute Abend um 20.05 Uhr und in der Wiederholung um 23.05 Uhr hinweisen, in der Matthias Burchardt mit dem Schriftsteller Norbert Scheuer über das Erzählen philosophiert. Wir laden Sie ein, Matthias Matusek Ihre Hörerpost zukommen zu lassen für seine Sendung am Freitag um 20.05 Uhr, in der es um die Proteste der deutschen Landwirte gehen soll. Und zu guter Letzt wünsche ich mir und Ihnen in der Hoffnung, dass Sie uns auch weiterhin gewogen bleiben, ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.
Liebe Freunde, hier ist wieder Matusek. Ich würde mich über eure Hörerpost freuen zu den Bauernaufständen. Glaubt ihr, dass die der Anfang des Endes der grünen Junta ist, die dieses Land im Griff hat? Glaubt ihr, dass es zum Generalstreik kommt? Schreibt mir eure Meinung wieder an matusek@kontrafunk.radio, matusek@kontrafunk.radio. Tschüss, wir hören uns.
Guten Tag, liebe Hörer. Sie hören Philosophieren im Kontrafunk, dem wärmenden Bienenstock in der politischen Winterwüste. Mein Name ist Matthias Burchardt und heute geht für mich ein Wunsch in Erfüllung. Mit Norbert Scheuer ist nämlich einer meiner Lieblingsautoren zu Gast und wir sprechen am Beispiel seines Buches Winterbienen über das Erzählen.
Ich glaube, um schreiben zu können, muss man irgendwie verrückt sein. Ein Schriftsteller darf nicht zu viel wissen. Wenn er zu viel weiß, dann kann er keine Geschichten mehr erzählen. Im Grunde bin ich, während ich schreibe, mir selbst auf der Spur. Also ich versuche, eine andere Person von mir zu finden. Also es ist so, als würde ich etwas aufdecken, was eigentlich unaufdeckbar ist.